Freies Radio Freistadt for Future. Informationen zu Aktivitäten für den Klimaschutz im Freien Radio Freistadt.
Sie hören eine Podiumsdiskussion mit dem Thema: Wie funktioniert eine Gesellschaft, die nicht immer mehr produziert? Es diskutieren Lisa Moore, Fair Fashion Pionierin, Irmi Salzer, stellvertretende Kabinettschefin bei Ministerin Leonore Gehwessler und Joel Tölges, Ökonom vom Momentum-Institut. Moderiert wurde die Veranstaltung von Ines Ohmann. Das Sol-Symposium war am 3. Juni 2023. Viel Spaß!
Ein paar einleitende Worte zu dieser Podiumsdiskussion und was haben wir vor in der knappen Stunde, die wir haben. Ich werde auf die Zeit schauen und gleich vorweg sagen, es ist eine Podiumsdiskussion mit Schwerpunkt auf Podium diesmal, weil wir drei ganz wunderbare Gäste hier haben und wir gern Ihnen zuhören werden. Es wird auch Zeit für Fragen geben und ich sage jetzt schon aber, für Diskussionen, tiefergehende, es gibt Arbeitskreise danach. Und es wird, Lisa, du wirst noch hier sein, was ganz fein ist, und ich bleibe auch noch da, falls ich irgendwas auch noch beitragen kann. Genau, also möchte ich schon jetzt um Entschuldigung bitten, dass wir ein bisschen mehr als die Hälfte der Zeit wahrscheinlich auf euch oder euch hören werden und dann aber auch für Fragen öffnen. Das Thema dieser Podiumsdiskussion ist: Wie gestalten wir gemeinsam, underline oder fett, eine suffiziente Gesellschaft? Und wir haben eigentlich vier Podiumsteilnehmende gehabt und die musste Lena Schilling entschuldigen, die leider nicht kann aus gesundheitlichen Gründen, sehr kurzfristig. Es tut ihr sehr leid und sie sagt liebe Grüße, aber vielleicht finden wir einen Ersatz für die Lena finden wir nicht, aber vielleicht finden wir jemanden, der die auch von einer aktivistischen Seite etwas sagen möchte zu dem Thema. Diesen Raum soll es auch noch geben, da sage ich dann noch was dazu. Wir werden zwei Runden hier haben und dann im Öffnen für Fragen. Und zum Thema Suffizienz, ich möchte jetzt nicht wiederholen, was schon gesagt wurde. Ich weiß auch nicht, ob ihr alle schon am Vormittag da wart. Aber Suffizienz ist für mich zumindest ein ganz, ganz wichtiger Teil eines guten Lebens für alle, eines nachhaltigen Lebens, eines zukunftsfähigen Lebens, neben anderen Strategien. Und die würde ich nie nur alleine sehen, weil sie alleine wahrscheinlich zu wenig ist, so wie eine andere Strategie, nämlich Effizienz. Also möglichst wenig Ressourcen zu verwenden, um gewisse Outputs zu erzielen, oder eben das Dritte, was oft genannt wird, danke auch Lisa, dass du mir darauf noch hingewiesen hast, Konsistenz, das wäre so wirklich möglichst wenig Auswirkungen auf Natur und Umwelt zu haben, im Wirtschaften und im Leben, und diese ganzen Ideen der Kreislaufwirtschaft, des Cradle to Cradle und so, würde hier reinfallen. Also wir brauchen alles drei und wahrscheinlich noch mehr, aber heute hier wollen wir uns auf Suffizienz konzentrieren, wobei wir wissen, dass es mit den anderen Dingen zusammenhängt und eine ganzheitliche Sicht durchaus erlaubt ist. Und ich möchte jetzt gleich schon beginnen mit der ersten Runde, wo es so darum gehen wird, was ihr eigentlich unter einer suffizienten Wirtschaft oder Gesellschaft versteht und was es so an Hebel brauchen würde aus eurer Perspektive, um das gemeinsam erreichen zu können, dass wir suffizienter werden. Weil wann ist Suffizienz fertig? Das ist nie wahrscheinlich, aber zumindest in diese Richtung zu gehen. Suffizienz kommt vom Lateinischen subfacere und kann man dann eigentlich auch übersetzen mit genügsam, genug haben. Was ist genug für mich, für uns, für andere? Lisa Moore, darf ich einmal herzlich willkommen heißen, ist sicher in Österreich sehr bekannt als Mitgründerin des eigentlich ersten damals Fair Fashion Labels, Göttin des Glücks. Ich kann mich erinnern, als ich mein erstes T-Shirt ganz stolz gekauft habe und dann in Deutschland herumgegangen bin und jeder hat mich gefragt, was ist denn das? Das war ein harter Weg, den du da gegangen bist und viel gelernt hast. Danke, dass du das gemacht hast, und du bist jetzt nicht nur ganz tief auch in der Gemeinwohlökonomie drin, die du mit aufgebaut hast, sondern an der FH in Wieselburg, FH Wiener Neustadt, da unterrichtest du im Studiengang Green Marketing und setzt dich sehr ein für Systemalternativen zur Green Economy, also zu dieser wachstumsgetriebenen Ökonomie, soweit ich das richtig verstehe. Lisa, wie siehst du aus deiner Sicht, aus der doch auch wirtschaftsaffinen Sicht, Suffizienz? Was braucht's und gibt es Ideen, wie wir da hinkommen könnten gemeinsam?
Es ist ein sehr komplexes Thema und ich glaube, das Allerwichtigste und damit aber auch die allergrößte Herausforderung in der jetzigen Zeit, wir sind in einem unglaublichen Wandel, in einer Zeit, glaube ich, es gab noch nie so einen großen Wandel. Das System, das große ganze System ändert sich und wir fangen an, wir hätten es längst erkennen können, weil wir betrachten schon seit mehreren Dutzenden von Jahren, wie sich die Wirtschaft und die Umwelt entwickelt, aber wir befinden uns jetzt an einer Schwelle und wir müssen einfach, ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass wir jedes einzelne Individuum verstehen, dass wir daran beteiligt sind. Jeder einzelne von uns, egal in welcher Rolle, egal ob er privat oder im Beruf oder in der Gesellschaft, in der Nachbarschaft, bei der Kindererziehung, wir alle sind der Wandel und wir alle sind daran beteiligt. Und es braucht natürlich da auch mehrere Ebenen. Und dadurch, dass das eben wir alle ist und so ein großes System ist, ist es halt auch sehr leicht zu funktioniert es wieder nicht? Hört man mich? Okay. Ist es halt auch sehr leicht, sich zu verstecken und zu sagen, was kann denn ich schon tun? Aber wenn wir nicht verstehen, dass es alle wir miteinander sind, dann wird sich nichts ändern. Und egal, ob das auf der politischen Ebene ist, auf der unternehmerischen Ebene, auf das, die private Ebene ist, die kommunale Ebene, wir alle sind der Wandel. Und die größte und wichtigste Frage im 21. Jahrhundert ist ganz einfach nur, schaffen wir es, auf diesem Planeten Bedingungen herzustellen, die uns Menschheit überleben lassen? Es geht um nichts anderes als das. Und das ist eine Megafrage. Und dadurch ist es halt auch so wahnsinnig schwierig, miteinander als uns als globales Ganzes zu sehen und dementsprechend auch Handlungen zu setzen. Ja. Und deshalb würde ich sagen, ja, Suffizienz ist ein Teilbereich einer Strategie oder einer Haltung, einer Lebensphilosophie, einer Art und Weise, wie wir diesen Wandel hoffentlich schaffen können. Und ich vergleiche das, ich gebe immer sehr gern das Bild des großen Ozean- oder Hochseedampfers, der mit voller Geschwindigkeit am Meer fährt und alle sind an Deck und feiern Party. Egal, ob es die Mannschaft ist, die Frauschaft ist oder die Gäste. Und ein Mensch steht vorne an der Reling und schaut weiter, feiert nicht nur Party, sondern schaut am Horizont und sagt, da vorne ist eine Insel, da ist ein Hindernis, wir müssen Kurs wechseln. Den hört keiner. Niemand hört den, weil die Party rennt. Aber der schafft den Nachbarn, sich da vorzustellen, hinzuschauen. Der Nachbar sieht das auch und der nächste Nachbar sieht es und alle anderen. Und diese Wandelbewegung, der wir jetzt sind, das ist meine Hoffnung, dass wir es schaffen, im Angesicht des Kampfes gegen den Klimawandel, diese Meute da vorne an Menschen, die an der Reling steht und schreit und auch wirklich bereit ist zu ändern, den Kurs zu wechseln, den Kapitän mitzunehmen. Das sehe ich in unserem Fall schon auch Politik, aber auch andere Handlungsebenen, dass die Meute so groß wird, dass sie gehört wird von uns allen. Und genau in diesem Punkt befinden wir uns jetzt. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir erkennen, dass wir alle miteinander der Wandel sind. Und Suffizienz ist ein Teil davon, dass wir begreifen, dass Konsum und Ware und Dinge nicht das Allerwichtigste sind, sondern dass gelingende Beziehungen wichtig sind, dass Freude wichtig ist, dass Liebe wichtig ist. Was ist uns wichtig als Privatmenschen? Und genau diese Werte, die uns als Privatmenschen wichtig sind, sollten uns auch in der Wirtschaft wichtig sein. Okay. Und da sehe ich das Riesengap, dass wir das nicht, wir dürfen es ja gar nicht. Unser kapitalistisches System, seit 200, 300 Jahren werden wir geboren damit und lernen, ich muss, wenn ich als Mensch in die Firma gehe, die Tür hinter mir zumachen und anders ticken. Gewinn, Wachstum, Zahlen. Wir haben das alle verlernt, wir haben das noch nie gelernt, kommt mir vor, ja. Dass wir die Wirtschaft, die machen wir, die ist für uns gemacht. Mhm. Und deshalb müssen wir begreifen, dass wir sie auch ändern können. Und es bleibt uns gar nichts anderes über. Wir stehen mit dem Rücken zur Wand. Also wir müssen auch suffizient sein. Und ich denke, wenn man sich auf wirklich wesentliche Dinge, Menschen, die schon mal eine sehr relevante Krankheit hatten und das überleben durften, denken, glaube ich, ganz anders. Mhm. Weil was ist wirklich wichtig? Wir haben nur ein Leben und wichtig sind keine Konsumgüter, sondern wichtig sind Beziehungen und wichtig ist ein schönes Leben und das sollten wir uns nicht nur uns selber, sondern den anderen Mitmenschen auch gönnen. Und ja, aber wir werden dann in die Details kommen.
Ich werde genau zu einer der Sachen dann in der zweiten Runde noch was fragen. Danke, Lisa, einmal. Was wollte ich jetzt, was du noch gesagt hast? Dieses schwere Krankheit zu haben und dann was zu ändern, das ist halt die große Frage, braucht es die ganz große Krise, damit sich Kapitäne und Steuerfrauen auch ändern und ist es dann nicht zu spät. Aber
genau, das
möchte
der Punkt.
Ich jetzt nicht erörtern, wir, selbst wenn es ist, wir können eh nur tun, aber das ist natürlich etwas, das man aus der Psychologie sehr stark kennt. Wann kommt es zu Verhaltensänderungen? Gell? Vielleicht braucht es auch nicht die ganz große Krise. Schauen wir. Joel, darf ich dich bitten? Ich werde dich kurz auch vorstellen. Joel Tölges, ist als Ökonom, Klima- und Energieökonom am Momentum-Institut in Wien, einem Think Tank, der sich stark mit sozialökonomischen, aber auch klimapolitischen Fragen auseinandersetzt. Und gerade dieses Klima- und soziales Zusammendenken, das ist dir sehr wichtig, Joel. Und du schaust starke Verteilungswirkungen von Energie- und Klimapolitik oder auch die sozialen Auswirkungen, die es gibt, wenn man eben nicht eine Energiewende machen, sondern in diesen fossilen Strukturen stecken bleiben, die ja auch nicht nur positiv sind, wie manche oft meinen. Und du glaubst auch, dass es total wichtig ist, diese Notwendigkeit eines ganz starken Klimaschutzes einmal als gegeben anzunehmen, um dann weitergehen zu können und nicht Ersteres zu diskutieren. Das brauchen wir hier heute sicher nicht. Ich gehe davon aus, dass wir alle für die Notwendigkeit eines radikalen Klimaschutzes sind sogar, wenn ich das sagen darf, radikal vielleicht noch in Klammer. Joel, aus wissenschaftlicher, ökonomischer, sozialwissenschaftlicher Seite und ökonomischer vor allem, wie siehst du die Suffizienz und wäre sowas möglich? Welche Eckpunkte bräuchte es? Bitte.
Ja, danke für die Einladung vor allem auch. Ja, ich denke, also für mich ist eine suffiziente Gesellschaft, du hast das vorher schon kurz gesagt, quasi es geht darum, dass alle genug haben, aber wir dabei die planetaren Grenzen einhalten, also Klima und Umwelt nicht weiter zerstören. Und für mich ist aber der springende Punkt, ich denke, dass Suffizienz oft als Verzicht gesehen wird, das ist aber, glaube ich, nur die eine Seite der Medaille. Also genug haben kann ja einerseits heißen, okay, es gibt eine Grenze, über die hinaus quasi, das ist dann zu viel, da ist man schon über dem Genug drüber, aber genug haben heißt, denke ich, auch, dass man ja auch darunter sein kann. Und das ist ja auch die Realität, in der wir leben. Also natürlich auf der einen Seite gibt es die einkommensreichsten 10% der Menschen in Österreich, die für ein Drittel des gesamten Treibhausgasausstoßes verantwortlich sind, den wir in Österreich haben. Global gesehen natürlich ist es auch nochmal viel ärger, die Dimension. Aber auf der anderen Seite haben wir ja auch Menschen, die von Armut betroffen sind. Wir hatten eigentlich ungefähr 100.000 Haushalte in Österreich, die schon vor der Energiepreiskrise energiearm waren, also die sich eine angemessen warme Wohnung leisten konnten. Wir haben ungefähr 200.000 Menschen in Österreich, die von manifester Armut betroffen sind. Wir haben ungefähr 1,5 Millionen Menschen, die von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht sind. Das heißt, das sind eigentlich alles Menschen, die unter diesem Genug sind. Und das hat auch damit zu tun, du hast es eh kurz auch angesprochen, dass wir auch noch in einem sehr fossilen System leben. Also wenn ich abhängig bin von einem Auto, um von A nach B zu kommen, so wie das in Österreich, vor allem in ländlichen Gebieten, teilweise noch sehr stark der Fall ist, dann muss ich mir dieses Auto auch irgendwie leisten können. Und wir sehen ja auch, dass es einen starken Zusammenhang gibt zwischen Einkommen und wie viele Autos besitze ich oder besitze ich überhaupt ein Auto. Im einkommensärmsten Zehntel zum Beispiel besitzt mehr als die Hälfte der Haushalte kein Auto. Die sind damit ja de facto ausgeschlossen aus einer Gesellschaft, wo man so stark auf so ein Verkehrsmittel angewiesen ist. Das heißt, da sehe ich sozusagen diese Seite, da sind wir ja eigentlich an dem Punkt, wo noch gar nicht genug ist, sondern wo Menschen eigentlich noch zu wenig haben. Und das heißt, worum es geht bei Suffizienz, denke ich, ist eigentlich auch eine Verteilungsfrage. Es ist eine Frage dessen, wer muss sich einschränken, weil bestimmte verschwenderische Lebensweisen einfach nicht nachhaltig möglich sind. Wenn ich viel durch die Gegend fliege zum Beispiel, das wird wahrscheinlich nie nachhaltig mehr möglich sein. Und andererseits aber auch die Menschen, die man unterstützen muss und wo man, denke ich, auch bei der individuellen Verantwortung, die auch wichtig ist, aber wo man auch sagen muss, da ist es vielleicht auch eine Rolle der öffentlichen Hand dafür zu sorgen, also des Staates dafür zu sorgen, dass eine nachhaltige Lebensweise überhaupt möglich ist. Also dafür zu sorgen, dass es Strukturen gibt, die nachhaltig sind und die so vielen Menschen wie möglich zur Verfügung stehen, auch in finanzieller Hinsicht. Das heißt ganz konkret zum Beispiel günstige öffentliche Verkehrsmittel dort, wo es nur geht, aufzubauen oder leistbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen, der klimafreundlich möglich sein soll. Das heißt, ich denke, da gibt es ganz viele Ansatzpunkte, wo auch es wichtig ist, dass man einfach Infrastrukturen schafft. Und genau, und natürlich da, wo es quasi hinausgeht über das Genug, da muss man sich ja Gedanken machen, wie kann man das einschränken oder so teuer machen, dass es einfach nicht mehr, nicht mehr ausgeübt wird oder konsumiert wird zum Beispiel. Das ist das so, wie ich suffizient sehe, also von beiden Seiten sozusagen, nicht nur das zu viel, sondern eigentlich auch das zu wenig und die Aufgabe dafür zu sorgen, dass das möglich ist.
Darf ich dir da gleich was zurückfragen? Wenn man das so sieht, dann bräuchte es sowas wie eine Definition von Suffizienz. Ist das für dich eine Definition des Einkommens pro Kopf? Weil das kann ja sehr, sehr unterschiedlich verwendet werden. Auch wenn man wenig hat, kann man das alles, was man hat, für ein, ich weiß nicht, nur Fleisch essen und mit irgendeinem Auto herumfahren, ausgeben oder so. Wie kommt man da so hin, so weil das würde ich eine Barriere sehen, vielleicht eh für die nächste Runde, aber würdest du es irgendwie definieren? Ist es etwas, das wir gemeinsam definieren müssen, weil es für jeden jede andere ausschaut? Gibt es konkrete Grenzen von Ressourcen, wie viel man verbrauchen darf? Wie würdest du das denken?
Nein, ich glaube, es gibt zwei wichtige Punkte dabei. Der eine Punkt ist tatsächlich, dass es natürlich eine gesellschaftliche Aushandlung braucht davon, also eine Diskussion darüber braucht, was sind Dinge, wo wir sagen, okay, da müssen wir wirklich drauf schauen, das muss irgendwie eingeschränkt werden in Zukunft. Und da gibt es sozusagen Leitlinien, an die man sich, denke ich, halten kann. Also man kann sich natürlich überlegen, was für Bedürfnisse haben wir alle. Es gibt das ja in anderen Bereichen auch. Also wir haben uns ja auch Gedanken darüber gemacht, was ist denn eigentlich irgendwie ein Existenzminimum zum Beispiel. Das ist jetzt vielleicht noch nicht optimal festgelegt, aber da hat man es ja auch geschafft, sich quasi Gedanken darüber zu machen und das auszuhandeln. Und Ähnliches, denke ich, muss auch bei der Suffizienz möglich sein. Und der zweite Punkt ist, weil eben, das konkret zu bestimmen, ist eine sehr schwierige Frage, aber es gibt viele Maßnahmen, die man setzen kann, wo diese Definition gar nicht notwendig ist. Weil wenn ich Infrastruktur aufbaue zum Beispiel, dann muss ich mir keine Gedanken darüber machen, was ist denn genug für jeden, sondern da braucht man nicht unbedingt eine Definition davon, wo ist genug, sondern wenn man dafür sorgt zum Beispiel, dass es überall eine gute öffentliche Verkehrsanbindung gibt, dann brauche ich jetzt nicht unbedingt eine Definition davon, wann genug ist.
Okay, ja. Danke. Irmi Salzer, auch herzlich willkommen. Sicher vielen oder allen von euch bekannt, Irmi Salzer ist seit 2020 stellvertretende Kabinettschefin im Klimaministerium hier in Österreich und sie war davor sehr lange, also mehr als 10 Jahre Mitarbeiterin bei ÖWV Via Campesina Austria. Das ist eine Bewegung, die sich einsetzt für österreichische Berg- und Kleinbäuerinnen und auch in mehreren anderen zivilgesellschaftlichen Plattformen, zum Beispiel Titi Stoppen oder Wir haben es satt, was auch mit Ich habe genug, eure Initiative bei Sol zu tun hat. Genau, oder auch für Ernährungssouveränität hast du dich eingesetzt. Also ein auch sehr breites Feld. Ich möchte dich heute gerne als Politikerin oder der Politik von uns allen, wahrscheinlich am nächsten Seiten, die Uli auch noch, weil als Landtagsabgeordnete, aber dennoch von deinen Erfahrungen her uns auch durchaus ein bisschen reinen Wein einzuschenken, kann man Suffizienz überhaupt denken? Darf man das, wenn du an die Politik denkst, an das, was bei uns möglich ist? Oder ist es ganz wichtig, das zu denken? Wie wird es aus deiner Sicht ausschauen, so dass das vielleicht auch politisch vertretbar wird? Oder was verstehst du darunter, unter dem Thema, was wäre wichtig? Worauf auch immer du jetzt eingehen magst, das sind schwierige Fragen, ich weiß, aber...
Ja, danke. Ich habe jetzt, während der Joel geredet hat, mir gedacht, was bleibt mir jetzt noch über? Also irgendwie, ich weiß es nicht, du konntest meine Unterlagen nicht gesehen haben, weil die habe ich erst heute am Vormittag reingetippt. Okay. Aber du hast mir schon einiges vorweggenommen. Ich arbeite im Klimaschutzministerium und Umweltschutz und Technologie und Verkehr und also Mobilität nennen wir es natürlich und Energie und so weiter. Also wir haben jetzt keine Abteilung für Suffizienz, das kann ich gleich vorwegnehmen. Aber wir fördern, hatten wir heute eine liebe Kollegin gesagt, auch Projekte, die in diese Richtung gehen, ganz praktisch. Prinzipiell haben wir sozusagen ein großes Aufgabenfeld und ich gestehe, Suffizienz als Begriff steht jetzt nicht im Mittelpunkt unserer Aufgaben oder und der Beschäftigung, die wir haben. Und ich möchte schon noch ein bisschen sozusagen noch grundsätzlicher anfangen, weil ich verstehe, was mit dem Begriff gemeint ist. Ich kann es auch nachvollziehen, sozusagen. Es ist auch ein Ziel, das natürlich sozusagen ein Lösungsweg aus dem globalen Desaster aufzeigt. Aber ich habe meine Probleme damit einfach, ja, weil es, wie der Joel schon gesagt hat, also was ist denn genug für wen? Also wenn ich sage, was ist genug oder es ist genug oder wie viel ist genug, ich lande da, habe ich auch gerade vorher erzählt, ich habe heute in der Früh und gestern eine Anfrage von einem Medium beantworten müssen über individuelle CO2-Budgets und ich sage ganz ehrlich, mir stellen sich da die Haare auf. Also ich finde, für mich ist das eine Mischung aus einem neoliberalen und einem autoritären Konzept, für das ich nicht eintreten will. Und wenn ich dann aber sage, was ist suffizient und was ist genug, fange ich dann an zu definieren, wie viele Ressourcen darf jeder Mensch verbrauchen, was ist sozusagen mein Budget, aber was passiert dann, wenn ich es verbraucht habe, muss ich mich dann ins Bett legen und warten, dass ich sterbe, oder kann ich es handeln, dann bin ich dann auch wieder dort, dass diejenigen, die sozusagen, also das sind so viele Fragen, wer überwacht das, wer kontrolliert das, wenn ich mit wem in ein Auto mitfahre, auf wessen Kosten sind dann die Ressourcen? Also ich meine, das ist sozusagen eine Welt, in der ich nicht leben will, wo ich sozusagen ein Paket an Ressourcen bekomme, das mir als Individuum bei meiner Geburt gegeben wird und das darf ich verbrauchen, egal wo ich hineingeboren worden bin und wie, weil wir haben dasselbe Problem, das wir bei der Bildung haben, wenn ich in Familien hineingeboren werde, die nicht so viel formale Bildung haben, dann tue ich mir schwer, sozusagen Bildungskarrieren zu machen, wenn ich in ein Dorf in der hintersten abgelegenen, strukturschwachen Region geboren bin, dann wäre ich in noch dazu in einem schlecht gedämmten, alten, windschiefen Haus leben muss, wäre ich mir schwerer tun, sozusagen weniger Ressourcen, Energieressourcen zum Beispiel zu verbrauchen, als wenn ich in einer Region bin, wo gut ausgebauter öffentlicher Verkehr ist, sozusagen in einem Niedrigenergiehaus und so weiter. Also sozusagen diese Individualisierung von einem Problem, das wir als Gesellschaft haben, das lehnen wir ab, das lehnen wir auch politisch ab, das lehnen wir als Grüne ab, das lehnt das Klimaschutzministerium ab und das lehne ich auch persönlich ab. Das heißt nicht, dass ich dem widersprechen will, was die Lisa gesagt hat, dass sozusagen jeder Mensch seine Rolle spielt, also dass wir alle unsere Rollen spielen müssen und unseren Beitrag leisten müssen und können in den Zusammenhängen, wie wir sind, aber diese Verteilungsfragen, diese Gerechtigkeitsfragen, die kann man nicht lösen mit jedem gleich viel geben, ja, also in dem Fall nicht. Und mir fehlt die Machtfrage, auch wenn ich über Suffizienz rede, ich muss über Macht reden. Ja. Wer hat denn die Macht zu definieren, was genug für wen ist? Ja? Und da finde ich, bin ich jetzt am richtigen Platz, sozusagen, wo ich jetzt arbeite, weil wir haben Macht und ich finde, das kann ich auch sagen, ich finde es sehr schön, Macht zu haben, wenn man Macht dazu verwenden kann, Dinge zu tun, die wir finden natürlich, finden das alle, aber wir finden es natürlich auch, Dinge besser machen, noch lange gut, aber besser machen. Ja. So etwas wie ein Klimaticket einzuführen, finde ich, das hat was besser gemacht in Österreich. Mhm. Ja. Oder dass wir jetzt verpflichtete Mehrwegquoten, ein Pfandsystem haben, das hat das besser gemacht. Dass wir eine Förderung haben, die den untersten 20% Einkommensbezieherinnen gratis die Ölkessel und Gaskessel tauschen, das hat das besser gemacht. Ja. Also, und das ist die Aufgabe der Politik. Und wenn wir über das dramatische Problem des viel zu hohen Ressourcenverbrauchs, also das will ich ja nicht abstreiten, es ist dramatisch, es sind ungefähr sozusagen 90% des Wasserverbrauchs, der zu viel ist wegen Ressourcen und es ist je nach Berechnung 50% der Treibhausgase wegen Ressourcenverbrauchs, also es ist dramatisch hoch und da müssen wir eine radikale Trendwende machen, ja. Aber ich will das nicht auf eine individuelle Ebene hinunterbrechen, sondern so wie wir im Pariser Klimaabkommen sagen, wir müssen als Staatengemeinschaft in der Welt das schaffen. Und die Regionen oder Länder haben ihre Ziele, aber nee, da wird ja auch nicht pro Kopf das runtergebrochen. Mhm. Wir müssen als Gesellschaft in Aushandlungsprozessen überlegen, sozusagen, was machen wir? Wir könnten Österreich deindustrialisieren, dann hätten wir in kürzester Zeit sozusagen unsere CO2-Ziele erreicht, ja, wenn wir alle Industrieunternehmen zusperren. Ja, aber ich meine, okay, ist das die Frage, wollen wir das? Wir könnten natürlich Individualverkehr verbieten, hätten wir auch, glaube ich, unsere CO2-Ziele erreicht. Also das sind ja gesellschaftliche Aushandlungsprozesse, die wir machen müssen und das ist die Aufgabe der Politik, den Rahmen zu setzen, dass das, was sozusagen ressourcenschonend, klimaschonend, energiesparend, so ein Leben zu leben, dass das möglich ist und niemanden dazu zu zwingen, aber es ist unsere Aufgabe, die Strukturen so zu verändern, dass es möglich ist und nicht nur auf nationaler Ebene, sondern auch auf Gemeindeebene, auf Länderebene, weil die Raumplanung ist sozusagen ein zentrales Kriterium, die sozusagen ressourcensparendes Leben nicht möglich macht. Ja? Weil wenn ich in den Dörfern keine Geschäfte mehr habe, sondern ich muss zum Einkaufszentrum, dann kann ich nicht ressourcenschonend leben, also beim besten Willen nicht. Und das kann ich als Individuum nicht leisten.
Auch nicht, ja, ist klar, aber nicht. Aber ich sehe das, also ich würde das unterstreichen, voll. Wie könnte es gelingen, dass diese Rahmenbedingungen, diese Strukturen, die man da ändern muss, von politischer Seite ja geändert werden müssten, vielleicht auch von anderen Playern, dass die wirklich so sind, dass dieses genügsame Leben auch bis zu einem gewissen Grad natürlich frei bestimmt und nicht für jeden das Gleiche möglich ist. Da braucht es schon radikale Änderungen und geht das alleine durch diese politischen Vorgaben oder brauchen wir da gemeinsam etwas? Weil diesen Aushandlungsprozess, das ist das eine, aber das zweite ist ja auch so etwas wie ein Wertewandel, dass Menschen in individuellen Gruppen, Wirtschaftsbetriebe sehen, dass es anders nicht mehr geht und dass man das auch gemeinsam will, weil sonst wird es, glaube ich, sehr schwer.
Weil das findet ja statt. Das findet statt. Es ist die Frage, ob es schnell genug stattfindet. Ja. Das ist die große Frage natürlich. Aber sozusagen diese große Veränderung, diese Transformation findet statt. Und ich habe drei Kinder im Alter zwischen 18 und 23. Mein Sohn arbeitet seit einem halben Jahr Vollzeit und er überlegt schon, wie er reduzieren kann. Also sozusagen, das ist ja das, weil er gern studieren will, daneben noch, neben seiner Berufsausbildung, die er schon hat. Und halt ein bisschen weniger arbeiten, weil studieren wir auch noch ganz nett. Also sozusagen, das ist jetzt natürlich auch ein anekdotisches Beispiel, aber ja. das ich kenne, wir arbeiten ja viel auch mit Unternehmen zusammen. Die Unternehmen haben ein großes Problem, Menschen zu finden, weil die Leute nicht mehr so viel arbeiten wollen. Ja. Und das ist ja eine Transformation, ja. die schon stattfindet. Oder sozusagen Leute, also die Transformation in den Köpfen findet statt. Die Frage ist, ob sie schnell genug ist. Die Transformation in der Wirtschaft findet auch statt. Zum Teil gezwungen, zum Teil aufgrund von politischen Druck und Zwang, aber zum Teil aufgrund von gesellschaftlichen Druck und Zwang, weil es nutzt nichts, wenn ich händeringend Arbeitskräfte suche und ich bezahle sie schlecht, dann werde ich sie nicht finden. Oder ich muss andere Goodies bieten. Also sozusagen, da ist was im Laufen und natürlich, sozusagen, ja, ich bin eine Verfechterin sozusagen von demokratiepolitischen Aushandlungsprozessen. Das bedeutet nicht immer nur, dass ein Parlament was beschließen muss. Wir haben ja auch zum Beispiel den Klimarat der Bürgerinnen veranstaltet. Ich finde auf allen Ebenen Diskursverschiebungen und so weiter, da können wir dahin kommen, dass wir diese Transformation beschleunigen. Aber ja, es ist Aufgabe der Politik, die Klarheit auch zu schaffen und die Rahmenbedingungen zu schaffen und die Strukturen zu ermöglichen, aber nicht eben okay. nicht autoritär, sondern in Aushandlungsprozess.
Ja, danke. Danke einmal hier. Stopp, meine Befürchtung ist ganz einfach, dass der Mut fehlt in der Politik, aber wir werden jetzt nicht über Politik und warum man welche Wähler gewinnt oder verliert diskutieren, aber das spielt natürlich auch eine Rolle. Lisa, ich würde gern zu dir kommen. Du hast gesagt am Anfang, die Meute muss groß genug sein, damit wir es alle gemeinsam schaffen. Man spricht ja da manchmal von dieser kritischen Masse, die es braucht, um wirklich große Systemtransformationen zu schaffen. Und da gibt es in der Literatur unterschiedlich große Zahlen, aber so um die 17, 18 bis 20% seien genug, wenn die wirklich für etwas einstehen, dass man die anderen mitreißt. Ich glaube, dass es die braucht, damit das, was Irmi gesagt hat, schnell genug ins Rollen kommt. Siehst du diese Prozentzahl bei uns, siehst du die auch in der Wirtschaft, in Unternehmen? Oder steht der Kapitalismus da dem entgegen oder diese immer noch Wachstumsgetriebenheit? Wäre auch eine Frage vielleicht an dich, dann Joel, als Ökonom.
Also ich sehe es ähnlich wie du, Irmi, hört man mich jetzt wieder? Okay. Es tut sich was, aber es ist alles viel zu langsam. Und ein System ist nun mal ein riesengroßes Ding. Und das geht nur ganz langsam, eine große träge Masse. Und ich nenne das irgendwie so systemische Verdichtungsspirale, sage ich immer dazu. Ein System funktioniert eine Zeit lang, vielleicht sogar 100 Jahre, vielleicht sogar mehr als 100 Jahre. Irgendetwas bewegt sich, ein System bewegt sich ja immer. Aber es verdichtet sich, es wird immer dichter, es wird immer dichter. Das sind dann möglicherweise Konflikte oder Katastrophen oder sonstige Dinge. Irgendwo reibt es, irgendwann funktioniert ein System so, wie man es gewöhnt ist, nicht mehr. Und wenn es dann so reibt, dass es wenn der Kern sich ganz, ganz stark verdichtet, dann explodiert er. Das sind entweder Naturkatastrophen oder es sind Kriege oder es sind soziale Aufstände oder was immer. Irgendeine Katastrophe passiert, dann explodiert das Ganze, so vergleiche ich das halt immer. Und dann ist das System wieder locker und es formiert sich was Neues. Und ich habe das Gefühl, dass wir jetzt schon sehr, sehr in diesem dichten Kern sind. Und meine Angst ist einfach, dass etwas explodiert. Ob das jetzt unsere sozialen Unruhen sind, wir merken es im Wählerverhalten, leider Gottes. Ja. Weil die Zeit ja hoffentlich da ist, aber vielleicht nicht da ist, all die Veränderungen zu initiieren auf politischer Ebene, die notwendig wären. Ja. Weil die andere Menge Angst hat und einfach anderes Verhalten zeigt. Ja. Und ich habe einfach die Angst, dass alles zu langsam geht und es wäre halt sehr einfach zu sagen, wir brauchen Anreize, ja, wir können es nicht über Regelungen, weil wer bestimmt es wirklich, das ist völlig richtig, es kann niemand bestimmen, wir müssen es entweder alle miteinander bestimmen, das ist auch sehr schwer, aber wo ich sehe, dass wirklich diese vier Ebenen müssen zusammenspielen, deshalb ist es so kompliziert, aber auf der politischen Ebene kann man zumindest einen Anreizrahmen schaffen und der Anreizrahmen ist so, so wichtig. Ja? Kreislaufwirtschaft, Müll, warum kostet Müll nicht? Warum kostet das nicht Geld, Dinge wegzuschmeißen? Wir denken es uns immer so einfach, nicht in der Politik sein, das weiß ich schon. Ja. Aber ich denke mir, wenn jeder Müll, egal welcher Müll es wäre, Geld kosten würde, dann würden wir versuchen, keinen Müll mehr zu produzieren. Dann würden wir in der Kreislaufwirtschaft vielleicht nicht nur die, die jetzt Vorreiter sind und die jetzt schon Pionierunternehmen sind, etwas tun, weil sie die Zukunft einfach anders sehen und vorausschauend sind, sondern dann würden sich Bürger und Bürgerinnen auch mit Kreislaufwirtschaft auseinandersetzen. Das Müllverhalten wäre ein anderes, das Reuse-Verhalten wäre ein anderes, das Tauschverhalten vielleicht wäre ein anderes. Wir müssen nicht nur produzieren, konsumieren und wegschmeißen. Und das ist ja auch ein Teil, zwar nicht ganz so der Suffizienz, sondern eher der Konsistenztheorie, aber das sind wichtige Ansätze und da sieht man, dass Wirtschaft auch anders gehen könnte. Also insofern glaube ich, dass es einfach, ja, es müsste von oben herab ein Anreizsystem geben, aber es müsste auch von unten hinauf alle Menschen geben, die daran mitarbeiten, aber die so ein bisschen genatscht werden, also getriggert werden, in die richtige Richtung zu gehen. Und da sehe ich natürlich da in der Politik ganz wichtige Aufgabe zu triggern. Ja? Mhm. Aber unser Wahlsystem gibt uns vor, wir werden gewählt, es wird uns die Macht gegeben, zu verändern. 4 Jahre später werden wir wieder gewählt und wenn wir Dinge tun, die die Wählerinnenschaft nicht als Ganzes begrüßt, dann sind wir wieder weg und dann können wir sehr wenig tun in 4 Jahren. Und das Problem ist, das ist genau das Problem, finde ich, an der Politik, dass immer diese 4-Jahres-Rhythmen, in der Zeit kann ich was tun, aber ich kann kaum langfristig arbeiten. Ja? Wenn wir nicht nur wenn wir nicht Parteien wählen müssten, sondern Projekte, Ideen, Konzepte, dann bin ich mir sicher, dass das Wählerverhalten ganz, ganz anders wäre. Und dann müssten die das vorbringen, gewählt werden, das auch umsetzen. Wie im normalen Management in der Wirtschaft.
Vielleicht hat dieses Thema ein anderes Thema. Ich wollte es bewusst jetzt nicht da reinspielen, aber Irmi, wolltest du darauf jetzt noch was sagen, weil sonst hätte ich eine Frage an den Joel.
Aber ich wollte nur kurz einwerfen, Müll kostet natürlich Müll, auch was. Erstens, also die Bürger und Bürgerinnen zahlen Müllgebühren, aber das, was wir ja nicht, viele nicht wissen, warum, also was der Müll kostet ist, und das ist, da sehen wir natürlich auch, wie die Politik auch in eine Richtung gehen kann und ich finde, das auch, sie könnte jetzt noch mehr machen, aber da ist schon viel auf dem Weg und ich glaube, es ist bei vielen noch gar nicht angekommen. Also gerade auf europäischer Ebene mit dem Kreislaufwirtschaftspaket jetzt im Green Deal, mit der Ökodesign-Richtlinie und so weiter, da gibt es ganz massive Herstellerverantwortungen und sozusagen Hersteller sind auch für das Produkt verantwortlich, nachdem es weggeworfen ist. Das heißt, sie müssen das auch einpreisen. Das heißt, auch die Bürgerinnen werden das mitzahlen müssen und das ist, also deswegen kostet der Müll auch und ein Produkt, das mit mehr recycelten Sachen ist, sozusagen kostet weniger. Also das ist die Richtung, in die es geht. Ja. Ist vielleicht eben alles auch zu langsam, aber insgesamt wollte ich dann auch nur schnell einwerfen, weil ich habe jetzt immer wieder gelesen, dass Leute sich so ärgern über diese Stöpseln von den Milchpackeln, die nicht mehr runtergehen. Ja, ich meine, das ist das Ergebnis einer EU-Richtlinie, weil es darum geht, weil das achtlos irgendwo hingeworfen wird und weil Milliarden von diesen Stöpseln auf Stränden und in Seen und so weiter sind. Jetzt wird es halt angeeckt, mit Gewalt kann man es auch immer runterreißen, aber sozusagen das sind dann die Auswirkungen, wenn man nicht von selber tut, dann wird man sozusagen dann gesetzlich gezwungen, dass die Dinge so designt werden, dass es besser funktioniert. Okay. Das wollte ich nur kurz einbringen.
Ja, danke, Irmi. Vielleicht ganz kurz, in Vorarlberg ist es so, ich weiß nicht, ob in jedem Bezirk, dass man für die Müllsäcke zahlen muss. Man darf nur gewisse verwenden für Biomüll und für Plastik und für Restmüll und die sind ziemlich teuer. Und die sind, glaube ich, österreichweit recht gut unterwegs, was das betrifft. Da weiß man, wie viel welcher Müll kostet. Das ist vielleicht auch was, ja.
Joel. Bewusstseinsbildung. Ja, ich glaube, dass man einfach weiß, was das kostet, diese Warenkosten.
Ich war selber ziemlich erstaunt, dass ich dort einmal einen Freund besucht habe. Joel, ich würde gerne zum Thema Politik kommen und du hast gesagt Anreizsysteme. Wir wissen nicht zuletzt aus der Klimaforschung, Klimarat war da sage und stark da, dass die sogenannten Pull-Maßnahmen, also die Anreizsysteme-Maßnahmen, die sind, wo man eher die Leute kriegt, wo auch Politikerinnen, die oft gern erwähnen, dass sie ja angenehmer sind, aber die wesentlich mehr bringen, die Push-Maßnahmen sind. Das heißt Steuern, das heißt gewisse Kosten, das heißt Verbote, Regelungen. Meine Frage an dich, würdest du das auch so sehen und welche Art von von Maßnahmen, politischen, könnte Suffizienz stärken. Das haben wir jetzt nicht ausgemacht, das Folge jetzt ad hoc, aber mich jetzt interessieren, ob du eine Idee dazu hast oder wie du das siehst, dieses Zusammenspiel.
Ja, also zuerst zur ersten Frage quasi zu den Anreizen. Ich finde eben, dass es ganz wichtig ist, dass man nicht nur diese Anreize sieht. Warum? Weil wenn man jetzt Anreize als quasi ökonomische Anreize sieht, also das kann sein einerseits Pull-Maßnahmen, wie du gesagt hast, also man bekommt Geld oder die Belohnung
dafür, Subventionen oder was
angemessen verhält oder genau Subventionen oder andererseits im Steuern, das wären quasi die negativen Anreize. Und ich finde, was man da schon auch sehen muss, also erstens, das ist eben wieder ein Stück weit eine Individualisierung des ganzen Problems, weil man verlagert die Entscheidung quasi wieder auf ein Individuum, das sich überlegen muss, ist mir das jetzt wert, mit dem Auto von A nach B zu fahren oder nicht? Das zweite Problem ist, dass auch Anreize, also Steuern zum Beispiel, auch die sind ja, können ja wie Verbote wirken, aber halt nur für eine bestimmte Gruppe an Menschen. Also wenn ich mir Steuern nicht mehr leisten kann, dann ist es de facto ein Verbot. Wenn ich mir das nicht mehr leisten kann, dann kann ich es nicht mehr machen. Das ist so, als würde man mir das verbieten. Andere Leute können sich das leisten, für die ist das sozusagen ein Anreiz, die können sich das aussuchen. Das heißt, nur diese Anreize quasi würde ich auch nicht unterstreichen, sondern es muss eben, wie du auch gesagt hast, eine Mischung sein. Also es müssen, denke ich, genauso auch Verbote sein und ich finde das auch legitim zu sagen, als Gesellschaft sich zu überlegen, bestimmte Dinge werden einfach verboten. Natürlich ist das der strengere Kurs sozusagen oder da ist quasi wirklich eine harte Linie, aber warum soll man sich als Gesellschaft nicht überlegen, ob man bestimmte Zonen in Städten zum Beispiel autofrei macht? Das ist, ich finde, das ist eine legitime Überlegung, wo auch niemand sozusagen eingeschränkt werden würde, wenn es da zum Beispiel guten öffentlichen Verkehr gibt oder gute Radwege gibt oder was auch immer. Also wenn es Alternativen gibt sozusagen, und das ist auch der dritte Punkt, man muss auch diese Alternativen und Strukturen schaffen, so wie wir auch vorher gesagt haben. War das jetzt die ganze erste Frage, oder war da noch was anderes?
Nein, das passt schon. Ja, okay, ist ja noch wichtig, was ich würde dann gerne öffnen, aber wenn dir noch wichtig ist.
Die zweite Frage war ja, glaube ich, noch
Barrieren, die du sehen würdest, Barrieren. Genau, oder was so die Hauptwiderstände sind, die. Das war schon ein bisschen verpackt bei euch, ja. Aber wenn du da noch was ergänzen möchtest, bitte gerne.
Ich denke eben, es wäre einfach wichtig, wenn wir auch. Also ich glaube, wichtig ist von dem, ob wir Dinge brauchen, wegzukommen zum Wie, weil ich glaube auch, okay, es gibt ja eine Mehrheit von Menschen, die für strengere Klimamaßnahmen sind. Ich habe mir da heute Zahlen rausgesucht, zum Beispiel eine Eurobarometer-Umfrage aus dem Jahr 2021. Also Eurobarometer ist quasi eine Umfrage, die von der EU-Kommission regelmäßig durchgeführt wird. Und da wurde zum Beispiel gefragt, wie hoch ist der Anteil, oder die Menschen wurden gefragt, ob sie die Klimakrise, den Klimawandel als ein ernstzunehmendes Problem sehen, ja, oder sogar ein sehr ernstzunehmendes Problem sehen. Und 90% waren der Meinung, es ist ein extrem ernstzunehmendes, ja, Problem. Es haben auch 90% der Frage zugestimmt, ob die EU-Klimaziele, also sprich netto null bis 2050, ob sie das unterstützen. Mhm. Also 90% waren da dafür. Das heißt, prinzipiell dafür zu sein, glaube ich, ist nicht das Problem, sondern das Problem ist dieses not in my backyard. Also dieses, wenn es dann darum geht, okay, was bedeutet das jetzt für mich konkret? Ja, ja. Und das, da muss man aber einfach erkennen, das ist halt eine gesellschaftliche Frage. Ja. Also das Wie, das können wir alle gemeinsam entscheiden, ja, und sollten wir alle gemeinsam entscheiden. Ja. Und wenn man endlich wegkommen würde von dem, also schon wieder irgendwie mehr von dem und dem. Nein, wir müssen einfach uns überlegen, ja, was wollen wir denn alle gemeinsam? Wie können wir da hinkommen? Wenn man das außer Streit stellt, dass wir dorthin kommen müssen zu dem Ziel, kann man uns überlegen, wie. Und das ist, glaube ich, der essentielle Punkt.
Danke, Joel, für das. Ich würde das auch mitnehmen in den Arbeitskreis, dieses Wie, sich anzuschauen. Ich würde jetzt gerne fragen, ob, also was mir noch so kommen ist, braucht es, irgendwie ist mir das so eingeschossen vorhin, braucht es einen Aufschrei aus der Bevölkerung oder eine kritische Masse, die sagt, liebe EntscheidungsträgerInnen in Politik und Wirtschaft, seid radikaler, traut euch. Nicht im Sinne von zu bestimmen, wie viel Ressourcenbudget ich habe, sondern Strukturen vorzugeben, die mich, ja, vielleicht sogar ein bisschen zwingen, was zu ändern. Und da wäre eine Antwort von jemand, die aktivistisch unterwegs ist, ganz schön. Ich weiß nicht, ob jemand hier ist, auch statt Lenas Antwort. Weil diesen Aufschrei, der braucht wahrscheinlich Menschen, die mehr tun als der Durchschnittsösterreicherin, sagen wir mal so. Alle werden es nie tun, aber es braucht vielleicht nicht so viele, sondern 15% oder so. Das könnte man vielleicht schon kriegen, ich weiß es nicht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Aktivisten momentan nicht gehört werden und Aktivistinnen, die sind stark in den Medien.
Ja, momentan. Aber
okay, danke, aber deine, also, Meinung ist, es ist zu wenig immer noch.
Es ist zu wenig.
Ja, danke.
Und sie werden kriminalisiert.
Ja, weil das wollte ich jetzt gar nicht reden, sondern ich wollte fragen, braucht es auch diesen Druck von unten und wie könnte er vielleicht ausschauen?
Ich möchte beim Thema einhaken, das da jetzt mehrfach gekommen ist, individualisieren oder nicht.
Okay, also jetzt gibt es schon eine Frage. Ich will zuerst noch einmal schauen, Aktivistin, nein. Gut, dann öffne ich jetzt, Sie haben sich das schon genommen, für ein paar Fragen. Und zwar, wir haben noch 10 Minuten. Ich muss, glaube ich, wir dürfen nicht einmal eine Stunde brauchen, sondern wir haben 2:05 angefangen. Gut, dann, wenn wir eine Abschlussrunde auch haben wollen, dann werden wir so 4, 5 Fragen erlauben. Keine Diskussionsbeiträge bitte oder tiefergehendes, das machen wir in den Arbeitskreisen, sondern Fragen an die 3 Menschen hier. Ich sehe mal dich, ja?
Also die Diskrepanz, 90% sehen Klimawandel als Problem und es sollte was gemacht werden. Auf der anderen Seite sehe ich kaum jemanden, der bereit ist, sein persönliches Verhalten zu ändern. Es werden die SUVs gekauft, es wird in den Urlaub geflogen. Und diesen Widerspruch, dass das Erkennen da ist, aber sich niemand im Verhalten persönlich betroffen fühlt, das verstehe ich nicht ganz. Und ist die Frage, wie kann man das knacken oder woran liegt das?
Okay.
Das wird mit dem Auto zum Bäcker gefahren. Es ist, ja.
Das ist der sogenannte in der Psychologie Belief Behavior Gap. Also ich glaube oder weiß oder Knowledge Behavior und ich handle nicht. Wir haben jetzt nicht Psychologinnen, aber ich gebe die Frage rein und wer immer mag, kann darauf antworten. Danke, dann hatte ich Sie hier und dann die Kollegin da und dann hinten grün. Ja, bitte, mit dem blauen T-Shirt, just do it. Ewald, genau, da kann ich es lesen sogar, ganz hinten geht es.
Bitte
drin.
Ins Mikro reden, ja. Weil wir das auch
sagen. Ich wollte fragen, ist es tatsächlich, ich habe da eine Theorie gehört an die Politik, notwendig, der Politik denn von Seiten der Mehrheit der Bevölkerung den Rücken zu stärken, Veränderungen voranzutreiben, um dadurch die Angst der Politiker vor der Abwahl nach 4 Jahren zu nehmen.
Okay, das war klar adressiert. Dann haben wir die Susanna, dann habe ich die Kollegin in Grün und dann du.
Ich habe vor einem Jahr mit Freude den Bericht vom Klimarat gelesen und habe mir gedacht, das ist jetzt wirklich nicht aus so einer Blase, sondern das sind verschiedene Menschen. Die waren so sehr viel bereit. Und sie sind einfach informiert worden und mit der Wahrheit oder mit Fakten konfrontiert worden und waren herausgenommen aus ihrem Alltag, in dem sie keine Kapazitäten haben, um sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und so wie ich mich da gefreut habe, sozusagen war ich eigentlich kurz darauf wirklich tief frustriert, dass aus meiner Sicht oder nach meinem Wissen eigentlich in der Politik nichts damit gemacht wurde und da wäre meine Frage an die Frau Salzer, sozusagen was haben Sie sozusagen aus dem gewonnen oder warum geht das nicht weiter, warum kann jetzt nicht sozusagen Österreich informiert werden, warum kann man das nicht weiterbringen, das verstehe ich nicht ganz.
Danke für die Frage. Da werde ich vielleicht auch ganz kurz was antworten, dann meinen Hut wechseln.
Ein Satz zum Verbieten. Ich denke, man kann verbieten, dass Leute Parkplätze und sonstiges zupflastern, also versiegeln, das kann man anders auch lösen. Anderes Thema, das mich länger beschäftigt, ist Mobilität im Alter, weil viele Leute, wenn die älter sind, das Auto hergeben, die dann aber auch nicht mehr fit genug sind, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Das heißt, die sitzen zu Hause und denen fällt die Decke auf den Kopf. Also es würde dringend sowas wie Fahrdienste brauchen, wo man einfach anrufen kann, wo einen jemand hinbringt und wieder nach Hause bringt. Das heißt, man muss zu einer Therapie bemühen, man muss zum Badesee fahren. Konkret eine Dame, die ist immer zum Badesee gefahren mit der Liege und mit dem öffentlichen Bus, da schafft sie nicht mehr. Na, ohne Liege kann sie auch nicht, weil sie sich nicht am Boden mehr legen kann. Und da bräuchte es einfach das nicht nur am Land, sondern auch in der Stadt. Und es sind auch Therapiemöglichkeiten und, die einfach nicht direkt an Haltestellen liegen. Man einkaufen, zum nächsten lässt er sich mit dem Taxi nach Hause fahren, aber wer hat so viel Geld, dass er sich jedes Mal einen Einkauf mit dem Taxi nach Hause fahren kann?
Danke. Es sind jetzt einige Themen, die mit Suffizienz relativ nicht so viel mehr zu tun haben. Ich würde bitten...
Kann es sein, dass ein Weg vielleicht ist, dass wir... die Frage ist, an welchem Ende anfangen, so weit entschleunigen müssen, dass wir uns selber wieder spüren, beziehungsweise wenn das so schwer ist, das dürfte für die meisten sehr schwer sein, dass wir es endlich wieder spüren, wie sehr wir unsere Kinder mögen, um sozusagen da wieder miteinander in Kontakt zu kommen und dass das so sehr an Wichtigkeit wiederum gewinnt, das sollte eigentlich eh sehr wichtig sein, dass wir uns da mehr dahinter klemmen.
Was wäre Ihr Vorschlag, wie das gehen könnte? Ich glaube, da gibt es nicht die eine Antwort.
Vielleicht haben Sie eine Idee. Am Vormittag ist kurz davon gesprochen worden, dass der Harald Welzer, der deutsche Soziologe, gesagt hat, für die Produktion der gesellschaftlich notwendigen Güter würde es ausreichen, wenn alle Erwerbstätigen 5 bis 10 Wochenstunden arbeiten.
Eine Frage noch, dass wir ein bisschen Gendergerechtigkeit haben. Nee, halt einmal umgekehrt,
ich frage mich, und dann ganz in dieser Warenwelt, ja, wo in dieser Konsumwelt, in der wir leben, ob wir nicht süchtig sind. Süchtig sind nach neuen Produkten, neuen Waren, neuen Autos, schnelleren Autos, schnell und schöner, neue Kleider und so weiter. Und ob wir da nicht sagen müssen, okay, wir verbieten die Werbung. Schluss mit der Werbung. Keine Werbung im Fernsehen, in keinen Medien. Nirgends mehr wird die Werbung gemacht. Das ist zwar für die Werbebranche schlimm, aber die können ja für was anderes werben. Die können ja für Nachhaltigkeit werben.
Danke. Du hast das Mikro hier. Danke für diese vielfältigsten Ideen und Fragen. Zum Letzteren sage ich vielleicht ganz kurz was der Klimarat hat gefordert, Verbot von klimaschädlicher Werbung. Das ist eine EU-Event-Sache. Das muss eine EU-Richtlinie sein, sonst geht das in Österreich allein nicht. Was nicht heißt, dass es nicht geht. Aber das ist schon viel auch in Köpfen, absolut. Das finde ich eine spannende Idee. Gut, ich sage nochmal kurz, um was es gegangen ist. Und zwar, wir haben dieses Belief-Behavior Gap. Wieso handeln Menschen nicht nach ihrem Wissen, wenn 90% sagen, es ist sehr schlimm, was den Klimawandel betrifft. Dann, Irmi, das war speziell für dich. Wie kann man der Politik Angst nehmen mit dieser Wiederwahl, dass sie vielleicht dann doch sich traut, längerfristig zu denken? Ich sage es ein bisschen polemisch. Ist natürlich nicht immer so. Dann Klimarat auch an dich. Was ist weiter passiert oder warum ist nichts passiert? Es ist schon auch was passiert, aber zu wenig in deinen Augen. Dann das Thema als Beispiel für, wie kann man Suffizienz so gestalten, dass die Bedürfnisse der Menschen erfüllt werden, sprich Mobilität im Alter als Beispiel, Wertewandel, wie kann der angestachelt werden, dass wir von uns aus spüren, wann genug ist, auch mit vielleicht weniger Erwerbsarbeit oder wenn zum Werbeverbot was gesagt werden möchte. Das wären die Themen. Wer möchte denn beginnen? Jeder kann noch einmal reden und dann zu allen Dingen, wo er was sagen möchte, aber bitte nicht mehr als 2-3 Minuten pro Person. Dann sind wir ganz fertig. Ja, dann wären wir ganz fertig. Das wäre auch dein Schlussstatement.
Ich will doch gar nicht ewig. Funktioniert das? Ich will doch gar nicht ewig reden. Ich will nur kurz sagen zur Mobilität im Alter. Also, ich finde, das stimmt natürlich. Also, wir denken Mobilität immer nur entweder Autofahren oder Fliegen oder Eisenbahn fahren. Aber insgesamt geht es ja um Systeme und natürlich braucht man Shared Mobility, natürlich braucht man solche Dinge. Und da gibt es auch schon ganz großartige Initiativen. Das sind oft Gemeindeinitiativen. Also, meiner. Ursprungsgemeinde, wo ich Heimatgemeinde, wo ich aufgewachsen bin, haben sich Leute zusammengeschlossen. Es gibt 2 E-Autos und Leute fahren freiwillig andere, die sind, glaube ich, Mitglied für 5 € im Monat oder was, und fahren freiwillig andere dorthin, wo sie wollen, ja, die eben nicht können oder kein Auto haben. Das geht natürlich am Land alles auch leichter oder in kleinen Gemeinschaften leichter, aber genau diese Dinge, glaube ich, die müssen wachsen und das sind gute Beispiele, auch wie man sich auch gut organisieren kann in einer Gemeinschaft, ja. Also muss nicht immer nur der Staat sozusagen alles, er kann das unterstützen, auch finanziell oder sonst irgendwie, aber ich glaube, das sind gute Beispiele. Ich möchte jetzt noch was zum Klimarat sagen und zur Politik, die sich nicht abwählen lassen will, und dann noch ein paar allgemeine Dinge sagen. Und zwar zuerst zum Klimarat, weil der Klimarat hat dann auch mit der Politik was zu tun, weil also wir haben diesen Klimarat beschlossen im Parlament, wir haben ihn finanziert, der war auch relativ, sagen wir mal so, hat relativ viel Steuergeld gebraucht. Ein großer Teil dieses Steuergelds ist auch in Öffentlichkeitsarbeit gegangen. Warum? Weil wir gesagt haben, es nutzt nichts, wenn da jetzt 100 Leute sitzen, die sozusagen informiert werden, die dann gute Entscheidungen treffen, aber sonst kriegt niemand was mit. Sozusagen die wichtigste Wirkung des Klimarats ist, dass ganz viele Leute in Österreich wissen, dass es den Klimarat gegeben hat und was der Klimarat für Entscheidungen getroffen hat. Und die Wirkungsmächtigkeit des Klimarats sieht man, dass meine Ministerin, die zum Beispiel am Sonntag in der Pressestunde sitzen wird und dort wieder die Frage kriegen wird, ob sie wirklich 90 km/h haben will auf der Autobahn, weil das war nämlich eine Forderung des Klimarats. Und unsere Beamtinnen haben das in einem Entwurf von unserem nationalen Energie- und Klimaplan nur zitiert, dass der Klimarat das fordert und deshalb schon so viel Angst und Widerstand bei oder Teilen unseres Koalitionspartners hervorgerufen, dass sie das an die Medien geleakt haben und die Medien uns seit 3 Wochen nur immer fragen, ob das Klimaministerium wirklich so radikal ist, dass wir jetzt nur 90 km/h auf der
100
km/h und es war schon auf der autofreier Tag und sonstige Dinge. Also genau die Forderungen des Klimarats haben wir versucht, auch sozusagen, wir versuchen das wirklich im Ministerium, wir haben auch jede einzelne Forderung ausführlich sozusagen kommentiert, sozusagen Dinge, die wir gar nicht machen können auf österreichischer Ebene oder die schon im Werden sind oder das Landeskompetenz ist, weil wir haben ein föderalistisches Land oder Dinge, die man nicht sozusagen die, wo es keine Mehrheiten gibt. Und das ist der und wir versuchen das wirklich sozusagen auch voranzutreiben, aber wir haben trotzdem in Österreich eine parlamentarische Demokratie. Und wir können jetzt nicht, wenn 100 Leute auch sozusagen das Bewusstsein haben und Dinge sich überlegt haben und die sich diese 100 Leute auf etwas einigen können, dann sagen, so, und das muss aber jetzt gelten. Wir müssen natürlich, wir brauchen Mehrheiten dafür. Und die Mehrheiten brauchen wir im Parlament und die brauchen wir natürlich auch in der Regierung. Und für viele dieser Forderungen gibt es im Parlament keine Mehrheiten. Und da ist jetzt nicht einmal allein die ÖVP schuld, sondern für viele dieser Forderungen gibt es von sehr vielen Parteien keine Zustimmung. Ja? Und es geht aber genau darum, und da ist aber jetzt die Frage, warum haben Politikerinnen Angst, abgewählt zu werden? Also ich glaube, wir haben relativ viele Dinge gemacht und bewiesen, dass sozusagen das Schielen auf die nächste Wahl nicht das Einzige ist. Ja? Weil wir haben viele Dinge gemacht, die nicht besonders populär sind. Ja? Also wir haben die Nova angehoben für neue Wagen. Wir haben also Dinge, die sozusagen in dem Autoland Österreich. Also wir tun Dinge. Wir haben eine CO2-Bepreisung eingeführt, wo uns sozusagen alle Parlamentsparteien in der Opposition, bis auf die Neos in dem Fall, glaube ich, ausgerichtet haben, wir sollen sie wieder abschaffen, weil das ist was Falsches, eine CO2-Bepreisung einzuführen. Also wir haben Dinge gemacht, die nicht besonders populär sind. Wir haben sie gemacht, weil sie notwendig sind. Ja. Aber natürlich, und da schließt sich ein bisschen der Kreis, wenn wir die Forderungen des Klimarats umsetzen wollen, dann brauchen die Grünen eigentlich oder andere progressive Parteien, die den Klimaschutz am Herzen liegt, gerne einfühlen, welche das wären, bis jetzt sozusagen weiß ich noch nicht, brauchen einfach mehr Stimmen. Und da beißt sich die Katze ein bisschen im Schwanz, weil wenn ich das sozusagen, wenn ich sehr, sehr viele unpopuläre Dinge mache und dann nicht mehr gewählt wäre, wie kann ich denn dann die richtige Politik fortsetzen? Und das mache ich jetzt mit einem Klimaschutzhut, aber das machen natürlich andere Parteien mit einem anderen Hut. Die ÖVP macht das auch mit ihrem Hut, wenn sie nicht mehr gewählt wird von den Leuten im ländlichen Raum, kann sie ihre Politik nicht fortsetzen. Ja? Also es geht jetzt nicht nur um persönliche Machtverlust, sondern es geht darum, dass man ja sozusagen eine Politik machen will, weil sonst wären wir ja nicht bei der Partei und da versucht man natürlich, dass man bei der nächsten Wahl Stimme kriegt, damit man diese Politik auch fortsetzen kann. Ja? Eine Minute noch. Ja, ich habe nämlich noch, weil sozusagen du hast angekündigt, dass es schon noch darum geht, wie kommen wir denn weiter? Weil
genau.
Wir schon ganz weit, also, und wie können wir die widerstehen? Und ich möchte gerne etwas noch sagen, was mir am Herzen liegt.
Bitte.
Ja? Weil es ist nicht alles nur so, es ist natürlich alles so langsam, zu spät und so weiter, mit Klimaapokalypse, glaube ich, werden wir nicht ins Tun kommen. Und es ist schon viel passiert in den letzten Jahren. Also wir haben die Fridays for Future, wir haben die Klimabewegung, wir haben jetzt eine tägliche Klimaberichterstattung im ORF, das hat es auch noch nicht gegeben vor ein paar Jahren. Ja? Also es gibt Ihnen heute eine Klima- und Umweltseite. Ja? Und auch wenn das jetzt nicht immer das Tollste ist, was da steht, aber das hätte man sich vor ein paar Jahren auch nicht vorstellen können. Und wir haben den Green Deal auf europäischer Ebene. Und das ist nämlich was, der Green Deal, der geht nicht mehr weg. Und viele von diesen Gesetzen, es hat 13 große Gesetzespakete des Green Deals gegeben und 12 davon sind beschlossen. Und das hat sich ja noch gar nicht alles sozusagen, das ist ja noch gar nicht on the ground. Wir haben das ja noch gar nicht umgesetzt in den Mitgliedstaaten. Das sind viele Dinge. Wir haben gestern ein schwaches Energieeffizienzgesetz beschlossen, weil wir keine 2/3 mehr bekommen haben. Aber wir haben jetzt schon eine neue Energieeffizienzrichtlinie auf europäischer Ebene, die uns noch zu viel mehr Energieeffizienz zwingen wird in 2-3 Jahren. Ja? Also all diese Dinge sind da und die gehen auch nicht mehr weg. Mhm. Egal, was bei den nächsten EU-Wahlen rauskommt, weil das sind Gesetze, also die müsste man erst in einem langwierigen Prozess erst wieder alle abschaffen, diese Prozessgesetze. Ja. Und das wird es nicht mehr geben. Und ich möchte aber noch ein kurzes Beispiel nehmen. Also was ist denn aus unserer Perspektive, was passiert denn gerade? Das System ist ins Wanken gekommen, die Veränderung hat begonnen und deswegen gibt es gerade einen Mega-Backlash. Ja? Und der Backlash ist deswegen, weil, nämlich weiß sich was verändert, weil sich so viel getan hat, auch in den letzten 3, 4, 5 Jahren schon. So viel mit dem Green Deal, mit den Bewegungen, mit all dem, was da ist, ja, dass sozusagen die Vertreter, die Lobbyisten des fossilen Systems, ich sag mal das Petropatriarchat dazu, das gefällt mir auch sehr gut, also dass diese Lobbyisten, die mit aller Kraft versuchen, den Menschen, die sowieso schon verunsichert sind durch diese multiplen Krisen, Krieg, Corona, sozusagen Klimakrise, Biodiversitätskrise, all das, was es gibt, ja, ihnen einzureden, dass es nur gut sein wird für sie in Zukunft, wenn sich nichts ändert. Und sozusagen die gute Zukunft ist, nichts zu ändern, weil die Änderung so viel Profite wegnehmen wird, so viel zerstören wird von dem, was es gut ist zu zerstören. Ja? Und deswegen gibt es einen mega Backlash im Moment. Und auf einmal sind das diese Vertreter der fossilen Lobbys, die kämpfen auf einmal für soziale Gerechtigkeit. Die sagen, boah, die Leute können sich die Wärmepumpen nicht leisten. Wir müssen weiter die Gasheizungen haben. In Deutschland, schauen Sie sich an, jeden Tag ist der Habeck in der Bild. Und auf einmal sind die Vertreter der fossilen Lobbys, fürchten sich um diejenigen, die wenig Einkommen haben. Die Leute können sich keine E-Autos leisten. Die müssten kämpfen für den Verbrenner bis 2050 wahrscheinlich. Ja? Und das ist gerade der Backlash. Und da die große Bitte, und ich weiß, Entschuldigung, ich bin zu lang, aber die große Bitte an alle, weil ihr seid alle sozusagen Menschen, die Multiplikatorinnen sind, die auch engagiert sind, sonst wären sie nicht da, arbeiten wir gemeinsam gegen diesen Backlash, weil es ist an der Kippe, sonst wäre dieser Widerstand nicht so groß, sonst wird das nicht so explodieren, auch mit rechtsextremen Parteien und mit diesen Lügen, die auf einmal alle entstehen und mit dem, weil die Katharina Rogenhofer, die Mitbegründerin des Klimavolksbegehrens, hat ein super Buch geschrieben, das heißt, ändert sich nichts, sondern ändert sich alles. Und wir müssen viel ändern, damit sozusagen wir alle Suffizienz und ein gutes Leben haben können, und da können wir alle mithelfen. Danke.
Danke Ihnen. Machen wir hier weiter. Entschuldige das. Letztendlich die Barbara. Danke, Jami. Da war jetzt sehr viel Hoffnung drinnen. Dafür möchte ich ja persönlich Danke sagen, weil mir geht es oft wie vielen wahrscheinlich hier, dass da viel Frust ist und wir wissen vieles vielleicht auch gar nicht, was da so läuft. Und dieses Backlash-Argument finde ich ja ganz spannend. Danke dir. Worauf möchtest du noch antworten? Was möchtest du uns noch mitgeben? Bitte auch, wenn es geht.
Ja, ich bin da ganz bei dir und kann da eigentlich nur anschließen. Ja. Aber vielleicht bringe ich noch die Perspektive von als Lehrende an der Fachhochschule ein im Bildungsbereich. Also Fachhochschule Wiener Neustadt hat gestimmt übrigens, aber ich bin am Campus Wieselburg, das ist so der Nachhaltigkeitscampus. Und wir haben dort sämtliche nachhaltige Studienmaster und Bachelors. Und ich kann nur sagen, aus meiner vielen Diskussion mit den jungen Menschen, die wollen verändern, und Fridays for Future hat es ja gezeigt. Und ich bin einfach so, so dankbar, dass die jungen Menschen verändern wollen und sie auch nichts gefallen lassen und genau auf die Straße gehen, weil ich glaube, das hat erst die Fridays for Future Bewegung, aber auch, und das ist jetzt vielleicht schräg, wenn ich den Brückenschluss mache, aber auch diese Pandemie hat uns gezeigt, dass alles globale Auswirkungen hat. Ja? Also eine Schülerin, die sich vor die Schule setzt und anfängt zu streiken, wird eine globale Weltbewegung. Ein Virus wird eine globale Pandemie. Ja? Wir hängen zusammen und ich glaube, wir haben verstanden, endlich, dass wir alle miteinander auf diesem einen einzigen Planeten zusammenhängen. Das haben wir vorher nicht begriffen, glaube ich. Ja? Mhm. Und ich habe Hoffnung, ich finde auch, es geht alles viel zu langsam. In der Beziehung habe ich auch Angst für unsere Kinder und ganz wie die eine Dame aus dem Publikum gesagt hat, wir haben Verantwortung für unsere Kinder und Kindeskinder und ich verstehe nicht, dass man das dann so trennen kann, wenn man in die Wirtschaft arbeiten geht. Aber ich habe auch Hoffnung. Ja. Ich habe Hoffnung, dass sich die Dinge verändern. Es gibt ganz, ganz viele Startups, es gibt ganz, ganz viele junge Menschen, die geniale Ideen haben aus der Sharing Economy oder in anderen Business-Bereichen, komplett radikal andere Ideen, die eben nicht, die sich von fossilen Rohstoffen verabschieden und von sonstigen ressourcenverbrauchenden Geschäftspraktiken verabschieden. Mhm. Und da habe ich die Hoffnung, wir können nur weiter machen und hoffen, dass die Parteien, die uns auf dem Weg unterstützen, auch an der Macht, an der sogenannten Macht bleiben. Ja? Und dass auch in Europa dieser Zusammenschluss halt auch in der Welt ausstrahlt. Ja? Weil letztendlich braucht es uns alle miteinander. Und das ist, glaube ich, der aller schwierigste Knackpunkt, dass es uns alle miteinander im globalen Kontext braucht. Ja. Und das ist die Mega-Herausforderung, weil das, glaube ich, ist nicht leicht zu handeln, egal in welcher Ebene, auf der politischen, auf der gesellschaftlichen, unternehmerischen oder privaten Ebene. Ja. Aber ich habe Hoffnung, weil es viele, viele, viele gibt, die da mit anpacken. Und ich denke jetzt mal, dass wir alle miteinander anpacken, wie wir hier sitzen, sonst würden wir nicht hier sitzen.
Sie hörten eine Podiumsdiskussion mit dem Thema: Wie funktioniert eine Gesellschaft, die nicht immer mehr produziert? Die Soul-Symposium-Veranstaltung war am 3. Juni 2023.
Freies Radio, Freistadt for Future.